Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen jetzt einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Lukas 14. Und zwar lesen wir von Anfang des Kapitels bis zum Vers 11. Unser Predigtext ist dann der Abschnitt ab Vers 7. Aber erstmal ab Vers 1. Und es begab sich, als er, also Jesus ist gemeint, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Und jetzt der Predigtext. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen ist, und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt: Mache diesen Platz, und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht: Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen heute endlich in der Reihe über die Gleichnisse fortfahren. Unser Predigtext berichtet uns von einem Gleichnis, das Jesus im Haus eines Pharisäers vortrug. Von diesem Pharisäer war er, so scheint es zumindest, zum Essen eingeladen worden. Und das Ganze fand an einem Sabbat statt. Das erfahren wir aus den ersten Versen dieses Kapitels. Und sogleich hatte der Herr Jesus wieder einmal für Unruhe und Empörung unter den Pharisäern gesorgt, denn er hatte einen Kranken geheilt, einen Wassersüchtigen. Und das am Sabbat, an dem Tag, an dem man laut Gesetz ruhen sollte. Und nach pharisäischer Auslegung bedeutete das nichts tun. Während sie also diesem Kranken am Sabbat keine Hilfe leisten wollten, wären sie aber gewiss bereit gewesen, ihren Esel oder ihre Kuh aus dem Brunnen zu ziehen, falls es nötig wäre. Und mit diesem Vergleich, der ohne Antwort bleibt, entlarvt Christus die Haltung der Gesetzesgelehrten, ihre heuchlerische Haltung in Bezug auf die Gebote. Und wie es um die Einstellung dieser Leute wirklich bestellt war, das zeigt sich nun darin, wie sie, als das Essen bereitet war, ihre Plätze an der Tafel einnehmen. In Vers 7 lesen wir: Jesus bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten. Und die ersten Plätze meint hier natürlich die besten Plätze, die bedeutendsten die ehrvollsten Plätze am Kopf der Tafel, möglichst neben dem Gastgeber oder neben einem besonders angesehenen Gast. Das wurde damals für sehr wichtig gehalten und das ist auch heute noch so. Gerade bei förmlichen Anlässen wird großen Wert auf die Sitzordnung gelegt. Und die Leute, die das Ganze organisieren, zerbrechen sich tagelang den Kopf darüber, wo sie welchen Gast platzieren, damit sich möglichst niemand zurückgesetzt fühlt, damit alle Ansprüche befriedigt werden. Da hat man nun heutzutage in der Regel so kleine Platzkärtchen, wo dann der Name des jeweiligen draufsteht. Aber wenn diese Schilder fehlen, und das war offensichtlich hier im Haus des Pharisäers der Fall, dann bleibt es den Gästen selbst überlassen, ihren Platz aufzusuchen. Und da gibt es dann einiges zu beobachten. Man kann sich so richtig vorstellen, wie das dazu ging. Wie die Pharisäer sich unauffällig und geschickt auf diese vorteilhaftesten Plätze zubewegten. Natürlich gab es keinen Sturmlauf. Das wären ja rohe Sitten gewesen. Das wäre diesen frommen und erhabenen Männern nie eingefallen. Nein, die gingen subtil vor. Die verwickelten den einen in ein Gespräch. Die lenkten den anderen ab. Guck doch mal die schöne Inneneinrichtung. Und währenddessen drehten sie sich elegant umeinander und tänzelten zu diesen Plätzen hin. Und dann rein zufällig sanken sie auf so einen Platz nieder. Wirklich ein absurdes Schauspiel muss das gewesen sein. Und während der ganzen Zeit stand Jesus Christus an der Tür und sah diesem Treiben zu. Und dann wandte er sich an die Gäste und redete unser Gleichnis. Wohlgemerkt, er sagte ihnen ein Gleichnis. Das Bild, was er soeben beobachtet hatte, das Bild, was die Gäste bei ihrer Platzwahl abgegeben hatten, das wird jetzt von Jesus als ein anschauliches Beispiel für eine geistliche Wahrheit verwendet. Seine Absicht ist es nicht, den Leuten gute Tischsitten beizubringen. Er will sie nicht dazu bringen, eine äußerliche Höflichkeit an den Tag zu legen. Das ist ganz und gar nicht das Thema. Nein, Christus verkündet ihnen hier, wie auch sonst, das Reich Gottes. Er verkündigt ihnen, wie es im Reich Gottes zugeht und was diejenigen auszeichnet, die in diesem Reich stehen. Darum zieht er anhand dieses Beispiels eine scharfe Grenze zwischen zwei Gruppen, zwischen denen, die sich selbst erhöhen und denen, die sich erniedrigen oder demütigen. Und wir wollen heute dieses Gleichnis von der Platzwahl, wie ich es mangels besserer Überschriften genannt habe, unter drei Gesichtspunkten betrachten. Erstens sagen wir etwas zu den beiden gegensätzlichen Haltungen Hochmut und Demut. Im zweiten Teil erfahren wir etwas über den Grund und Anlass unserer Demut und schließlich am Schluss vom Lohn der Demut. Welchen Lohn empfängt der Demütige? Wenn wir uns mal die Frage stellen, warum der Pharisäer in unserem Text Christus in sein Haus geholt hatte. Was können wir darauf antworten? Welche Absicht steckte dahinter? Sollte er den Sohn Gottes ehren? Wollte er sein Wort hören? Oder steckte vielleicht etwas ganz anderes dahinter? In Vers 1 finden wir eine vage Andeutung. Sie beobachteten ihn. Und wir können uns denken, worauf sie lauerten. Was wird dieser dahergelaufene Zimmermannssohn wohl als nächstes tun? In welche Fettnäpfchen wird er nun wieder treten? Welcher Übertretung wird er sich als nächstes wohl schuldig machen? Und da brauchten sie auch gar nicht lange zu warten. Siehe da, er heilte einen Wassersüchtigen, und zwar am Sabbat. Und als Pharisäer weiß man ja genau Bescheid. Man weiß, was der Buchstabe des Gesetzes sagt. Am Sabbat sollst du keinerlei Werk tun. Tja, wir Pharisäer, wir sind fromm, wir sind edel. Besser als dieser selbsternannte Messias, der nicht mal die einfachsten Gebote zu halten versteht. Das war die innere Einstellung dieser Männer. Sie waren hochmütig. Sie waren so von sich überzeugt, von ihrer eigenen religiösen Qualität, dass sie ganz selbstverständlich auf andere herabblickten, mit Missbilligung, ja auch mit Verachtung. Und diese Selbstüberhöhung zeigt sich auch in ihrem Handeln. Sie strebten zu den besten, zu den hochangesehensten Plätzen. Nach dem Motto, das haben wir uns verdient. Und das Ironische an der ganzen Sache ist, dass sie vor allem stolz waren auf ihre eigene Demut. Seht doch, ihr Leute, wie streng wir fasten, wie herzzerreißend wir beten. Seht, wie laut wir Gott dafür danken und ihn loben, dass wir so gläubig und fromm sind. Dass wir nicht so sind wie die Zöllner. Denken wir an diesen einen Pharisäer in Lukas 18. Ja, dafür, wir können Gott danken, dass wir so gut sind. Wir demütigen uns vor ihm, weil er uns so gut gemacht hat. Die Selbsterniedrigung, die eine innere Einstellung sein sollte, wird hier öffentlich zur Schau gestellt. Denn dahinter steckt das genaue Gegenteil, nämlich Eitelkeit und Selbstverliebtheit und Hochmut. Und dieser Hochmut, also diese Überhöhung des eigenen Ich, des eigenen Selbst, der steckt ja eigentlich hinter jeder Sünde. Was war denn Adams Sünde? Dass er von der verbotenen Frucht aß. Richtig. Aber dahinter stand ein Wunsch, ein Streben. Ich will sein wie Gott. Ich will nicht unter ihm sein. Ich will ihn nicht als meinen Herrn anerkennen. Nein, ich will mindestens auf gleicher Augenhöhe stehen. Und ihn dann, so weit wie möglich, aus meinem Leben fortschieben. Ich, der Mensch, bin mein eigener Herr und Gott. Und es darf kein anderer neben mir sein. Das war Adams Sünde. Und diese Einstellung hatte auch Folgen für den Umgang der Menschen untereinander. Auch das beobachten wir schon bei Adam. Als er von Gott zur Rede gestellt wurde, weist er seine Schuld von sich. Nicht ich, sondern die Frau, die du mir gegeben hast. Guck an, die ist noch viel schlimmer gewesen als ich. Das ist der Hochmut, der uns bis heute anhängt. Wo zeigt unser Nächster eine Schwäche? Wo hat er Fehler? Und vor allem, wie kann ich mir das alles zunutze machen, um noch besser dazustehen? Das ist unser Selbstbild, unser verzerrtes Bild von uns selbst. Viele werden wahrscheinlich das Lied kennen, in dem es heißt, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Das erinnert mich irgendwie immer an, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anfang aus Tirol. Wobei bei letzterem ist ja noch eine gute Portion Ironie im Spiel. Nicht wahr? Der Apostel Paulus dagegen sagt über sich, dass er der größte aller Sünder sei. Er, Paulus, sagt das. 1. Timotheus 1, Vers 15. Im Wort Gottes hört und liest man nichts von dem positiven Denken, das angeblich doch so wichtig ist, von dem positiven Selbstbild, das auch in manchen christlichen Kreisen oft beschworen wird. Und unter dem versteht man in der Regel nichts anderes als auf sich selbst zu vertrauen, auf seine eigene Kraft, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, sein geistliches Schicksal vor allen Dingen. Sei es, indem man eine angebliche Einladung Gottes annimmt oder sich sogenannt für Jesus entscheidet oder seine Sache mit Jesus festmacht oder was der Phrasen mehr sind. Ich, der Mensch, sage ja, ich handle, ich tue, denn ich kann ja und ich will ja. Ich entscheide auf gleicher Augenhöhe mit dem Allmächtigen. Aber forschen wir doch mal in der Bibel. Was sagt die Heilige Schrift? Wo stehen wir vor Gott? Was sind wir im Vergleich mit Gott? Dann begegnen uns Antworten wie etwa in Jesaja 40, Vers 17. Dort lesen wir, alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, ja als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wir merken schon, wir haben Mühe, das in unseren Worten aufzudrücken, diese absolute Nichtigkeit zu beschreiben. Und wenn das schon auf die großen, auf die millionenschweren Völker zutrifft, wie wollen wir dann erst uns als einzelne Person, als Individuum beschreiben? Ja, wir sind nichts. Der Herr ist alles. Das ist die Erkenntnis, die wir aus dem Wort Gottes gewinnen. Und wenn wir noch eine zweite Erkenntnis dazu nehmen, nämlich, dass wir als nichtige Geschöpfe uns obendrein noch von unserem Herrn und Schöpfer abgewandt haben, dass wir als Sünder noch tiefer gefallen sind, dann ist wirklich jeder Grund dahin, sich in sich selbst zu rühmen, nach dem Motto, ich bin ja und ich kann ja was. Also was heißt das angewandt? Angewandt zum Beispiel auf das Hochzeitsmahl, das uns in unserem Predigtext geschildert wird. Das heißt, wenn wir uns mal dort hineinversetzen, dass ich in dem Saal auftauche, in der Gewissheit, dass ich gar nicht da sein dürfte. Ich dürfte gar nicht dort sein. Und wenn es überhaupt irgendeinen Platz gibt, an dem ich mich nun niederlassen müsste, dann nur auf dem Allergeringsten. Irgendwo auf dem Fußboden bei der Eingangstür, da wo es laut und zugig ist. Und das nicht, weil ich vor dem Gastgeber oder vor den anderen Gästen Eindruck schinden will mit meiner Bescheidenheit und Demut, sondern weil ich weiß, ich gehöre hier nicht hin. Dann schauen wir nochmal genau hin. Was für ein Fest wird da gefeiert? Eine Hochzeit. Vers 8. Und wir sehen sofort, dass der Herr Jesus Christus nicht ohne Grund gerade die Hochzeit zum Hintergrund dieses Gleichnisses macht. Nicht etwa eine Geburtstagsfeier oder irgendeine andere Veranstaltung. Die Hochzeit. Die Hochzeit ist ein Bild für die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Oder genauer gesagt, für den Eingang seines Volkes in die ewige Gemeinschaft mit seinem Gott. Denken wir an Offenbarung 19. Und zu dieser Hochzeit haben wir uns nicht selbst eingeladen. Da tauchen wir nicht unangemeldet auf. Nein, wir sind eingeladen. Oder mehr noch, wir sind, wie es in diesem Offenbarungstext heißt, Und wie wir es in späteren Wochen noch in anderen Gleichnissen sehen werden, wir sind berufen. Der Grund für unsere Teilnahme an dieser Hochzeit liegt nicht in uns selbst. Da wird niemand einen Grund finden, uns einzuladen. Da ist nichts Anziehendes. Da ist nur Sünde, nur Dreck. Solche Gäste holt man sich nicht gern ins Haus. Aber Gott zieht uns in seine Gegenwart, indem er uns in seinem Sohn Jesus Christus reinigt und heiligt. Und das Blut Christi, das er vergossen hat für unsere Sünden, das öffnet uns den Weg zum Vater. Ja, Christus. Das ist der eine, der einzige Grund. Wenn wir bei der Hochzeit auftauchen und uns ganz verschämt auf den niedrigsten Platz setzen, was treibt uns dann? Was macht uns dann so demütig? Christus. Denn er macht uns zu Gliedern seines Leibes, indem er in uns durch den Heiligen Geist Glauben wirkt, sodass wir ihn ergreifen, Christus ergreifen. Und das bedeutet, dass wir an ihm vollen Anteil haben. Wir besitzen Christus und alles, was er getan hat, alles, was er erworben hat, alle seine Schätze. Und ist es nicht so, dass er um unsertwillen so tief gesunken ist, sich so sehr erniedrigt hat, dass wir es uns kaum vorstellen können? Er war ohne Sünde. Er hatte nicht den geringsten Anlass und hat sich freiwillig vor Gott so gedemütigt, dass er am Ende sogar ausrufen musste: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er, Gott, gerufen, weil er es für uns erlitten hat. Und darum ist die Demut, die die Kinder des Reiches, die die Kinder Gottes auszeichnet, nicht unsere Demut, sondern die Demut Jesu Christi. Und er gibt uns aus Gnade daran Anteil. Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ach, was waren wir heute wieder demütig. Denn wir waren es nicht. Christus war es. Wir können auch nicht hingehen und behaupten, ja, gestern, da war ich noch hochmütig und selbstverliebt. Aber heute ist alles anders. Jetzt habe ich mich bekehrt. Jetzt bin ich demütig und bescheiden. Denn das sind wir nicht. Das sind wir in uns selbst an keinem Tag unseres Lebens. Wir müssen Christus ergreifen. An jedem Tag aufs Neue im Glauben ergreifen. Und dann können wir mit dem Apostel Paulus bekennen: Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Galater 2, Vers 20. Christus in uns, den wir uns durch den Glauben zueignen, er wirkt unseren Gehorsam und unsere Demut. Das ist dann auch die Anklage an die Pharisäer, die aus den Worten dieses Gleichnisses spricht. Ihr, die ihr euch auf euch selbst verlasst, die ihr meint, ihr seid gut und gerecht und imstande, das Gesetz zu halten, gerade ihr haltet es nicht. Denn euer Gehorsam liegt nur in Christus, nicht in euch selbst. Nur in Christus tut ihr der Forderung Genüge, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Haben wir uns eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, was es eigentlich heißt, sich selbst zu lieben? Geht denn das? Dürfen wir denn das? Wenn wir doch so voller Sünde sind, wie können wir uns da lieben? Eben, aber ebenso wie die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, geschieht auch die Liebe zu uns selbst durch die Brille des Glaubens. Wenn wir durch die Brille des Glaubens blicken, dann sehen wir uns nicht als Sünder, sondern als in Christus Erlöste. Und in Christus, da sehen wir nichts, was uns anwidert. Sondern was wir dort sehen, das stimmt uns froh. Wenn wir erkennen, was Christus für uns getan hat, dann können wir uns freuen. Dann dürfen und müssen wir uns auch freuen. Und dann ziehen wir nicht zum Schein lange Gesichter und zeigen vor aller Welt, wie zerknirscht wir sind, sondern wir freuen uns. Das ist dann keine Selbstverliebtheit, sondern im Gegenteil Selbstverleugnung. Keine Hochmut, sondern im Gegenteil Demut, denn wir blicken von uns weg auf Christus. Und da finden wir allen Grund zur Freude. Denn in diesem Christus haben wir auch einen großen Lohn. Bedenken wir nochmal. Er hat für uns oder an unserer Stelle alle Qualen dieser Welt durchlitten. Den ganzen Zorn Gottes über unsere Sünden. Er hat sich bis in die völlige Gottesferne erniedrigt. Das ist das eine. Aber das ist nicht alles. Wenn das alles wäre, dann hätten wir vorher nicht bekennen dürfen, ich glaube an Jesus Christus, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Denn er hat einen Lohn empfangen. Von dem haben wir vorhin gelesen in Philipper 2. Ich lese den Abschnitt nochmal. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum, jetzt kommt der Lohn. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Lohn, den Christus empfangen hat, ist seine Erhöhung über alle Maßen, seine Erhöhung zum ewigen Herrn über alle Dinge. Und auch an diesem Lohn haben wir durch den Glauben Anteil. Das lernen wir zum Beispiel auch im Heidelberger Katechismus im Sonntag 12. Wenn es heißt, warum werden wir Christen genannt? Da heißt es, weil wir durch den Glauben an Christus, an dem Gesalbten, Anteil haben. Anteil an seiner Salbung zum Priester, zum Propheten und zum König. Zum König über alles. Und nichts anderes will uns der Herr auch in unserem Gleichnis klar machen. Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wie zum Beispiel jetzt in diesem Augenblick, dann in der Gewissheit, dass wir in uns selbst nicht das geringste Anrecht drauf haben. Wir stehen da in der Tür zum Festsaal mit leeren Händen. Von Kopf bis Fuß schmutzig. Wir haben nichts vorzuweisen. Außer Jesus Christus. Und dann ergreifen wir ihn im Glauben. Dann können wir uns mit ihm und in ihm vor dem heiligen Gott demütigen. Und dann nehmen wir mit ihm den Platz ein, der uns zusteht. Ganz weit weg von Gottes Angesicht. In der äußersten Finsternis. Aber so wie Christus als unser Haupt und Stellvertreter nach 3 Tagen auferweckt worden ist, so wie er Eingang gefunden hat in die höchste Herrlichkeit, so hören auch wir Gott, wie er zu uns sagt, kommt, rückt hinauf, nehmt Platz vor meinem Thron, das soll euer Lohn sein. Nicht, weil ihr so gut seid, nicht um euret Willen, sondern um Christi Willen. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber nicht so ist es mit jenen, die sich selbst erhöhen, die sich selbst für gerecht und stark und gut und heilig halten, die nicht im Spiegel des Gesetzes ihre Sünde erkennen wollen, die sich nicht dem unfehlbaren Wort Gottes unterwerfen wollen, die nicht von sich selbst wegschauen wollen, um auf Christus zu blicken und von ihm alle Wohltaten zu erwarten. Die alle werden tief hinabstürzen. Was wird das für ein Fall sein und was für eine Schande? Gott selbst wird sie im Gericht hinauswerfen lassen, vor aller Augen. Unser Gleichnis ist auch eine Warnung an die Pharisäer damals und auch an uns heute. Denn auch wir brauchen diese Warnung. Es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht selbst größer machen, als wir sind. Und darum muss uns Gott immer wieder aufs Neue zurückrufen. Und wenn wir uns dann im Licht seines Wortes voller Schreck selbst erkennen und wenn wir begreifen, dass alle Frömmigkeit und alle falsche Demut und alle Lippenbekenntnisse uns nicht im Mindesten retten können, dann bleibt nur eins. Richtet den Blick auf Christus. In ihm haben wir alles. Er hat sich für uns wirklich gedemütigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch hat er uns einen ehrenvollen Platz im Reich seines Vaters erworben. Glaubt an Christus und empfangt seinen großen Lohn. Amen.